Über das Thema ETFs, da habe ich mich bereits in diversen Podcast-Folgen mit meinen Gästen unterhalten. Da gibt's ja eigentlich nicht viel Neues, oder? Doch gibt es, und zwar mit dem Stichwort aktive ETFs. Warum ETFs nämlich nicht immer zwangsläufig passiv einen Index abbilden müssen, was genau an einem ETF aktiv sein kann und ob es diese Varianten vielleicht sogar besser als ihre passiven Brüder machen können, das alles klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und um all diese Fragen zu klären, begrüße ich bei mir im Studio ganz herzlich Erhard Radatz. Er ist Global Head of Portfolio Management beim ETF-Anbieter Invesco. Hallo Erhard, grüß dich.
Hallo Falco.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Erhard, lass uns erstmal kurz starten mit einer Vorstellung. Ein paar Infos zu dir und deinem Arbeitgeber. Ja, wer ist Invesco und was machst du da? Was gehört zu deinen Aufgaben?
Invesco ist einer der führenden globalen Vermögensverwalter. Wir verwalten knapp 2 Billionen US-Dollar Assets under Management und machen das über verschiedene Anlagestrategien, über Aktien, Renten, Multi-Asset und auch in illiquiden Anlagen. Wir sind aber andererseits auch der viertgrößte ETF-Anbieter weltweit. Ich persönlich verantworte bei Invesco das Portfolio-Management der quantitativ veranlagten Anlagestrategien. Quantitativ bedeutet dabei, dass wir uns von harten Daten in unserem Anlageprozess leiten lassen und nicht Emotionen dabei einbeziehen. Das heißt, was ich persönlich fühle oder ein anderes Teammitglied, spielt keine Rolle, wenn wir uns überlegen, ob wir jetzt in eine Aktie A oder B investieren. Und das zeichnet sich langfristig sehr aus. Das ist der Grund, warum wir das tun. Und das tun wir Mitarbeiter schon seit 40 Jahren. Nicht ich persönlich, aber das Team.
Börse ist ja eigentlich Psychologie und ihr geht davon weg. Ist es eigentlich besser, man macht das alles ohne Gefühle im eigentlichen Sinne?
Ich würde sagen, Börse ist kurzfristig Psychologie und langfristig harte Daten. Und man kann sich damit so ein bisschen von den kurzfristigen Rauschen trennen und kann sich auf die langfristigen Daten, denn wenn ich anlege, sollte ich das langfristig tun. Für mich ist alles, was kurzfristig ist, eher Trading, alles, was langfristig ist, eher Anlage. Und wir kümmern uns um die Anlage und das Trading versuchen wir möglichst effizient zu machen. Aber da glauben wir nicht, dass man da sehr viel Mehrwert rausholen kann.
Mit dem Begriff ETF, da wollen wir heute mal drauf kommen und dann eben von den eigentlichen passiven ETFs so ein bisschen abweichen. Die meisten Anleger dürften ja mit diesem Begriff was anfangen können. Ich hatte schon etliche Podcasts zu diesem Thema. Für viele Neuansteiger ist es auch möglichst einfach. Es ist ein günstiger Start ins Börsengeschehen. Und dieser passive Ansatz, der ist den meisten noch einleuchtend, weil eben ein bekannter Index wie der DAX, der S&P 500, der MSCI World als Musterbeispiel ist entsprechend auch einleuchtend. Jetzt brecht ihr das auf mit dem Stichwort aktive ETFs. Das heißt also ein ETF, der aber aktiv gemanagt wird. Was bedeutet denn hier das Wort aktiv?
Ja, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, was ein ETF ist. Ja. ETF steht für Exchange Traded Fund, das heißt börsengehandelter Fonds. Ein üblicher Fonds ist eben nicht börsengehandelt. Ein üblicher Fonds funktioniert wie folgt. Wenn ich als Anleger in den Fonds investiere, dann tue ich das einmal am Tag. Da wird der sogenannte Nettoinventarwert des Fonds festgestellt und zudem kann ich in den Fonds hinein investieren. Was der Fondsmanager dann macht, nehmen wir an, der kriegt 1 Million Euro Zufluss, der investiert das in die Aktien. Das heißt, der kriegt wirklich Cash in sein Konto und investiert das, wenn es jetzt ein Aktienfonds ist, in die Aktien dieses Fonds. Beim ETF läuft das ein bisschen anders. Dadurch, dass der über den Tag börsengehandelt wird, gibt es auf der anderen Seite des Börsenhandels, also nehmen wir an, ich als Anleger kaufe jetzt ETF-Anteile, dann muss mir die ja jemand an der Börse verkaufen. Und das sind die sogenannten Market Maker, die eben auf der Börse Preis für ein ETF stellen. Und unter diesen Market Maker gibt es so eine elitäre Gruppe, die nennt sich Authorized Participants, also die autorisierten Teilnehmer, die können dann eben Stücke dieses ETFs erstellen oder auch wieder vernichten. Und um das zu tun, müssen die Wertpapiere in den Fonds einliefern oder sich aus dem Fonds ausliefern lassen. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Denn es ist nicht der Fondsmanager, der für den Fonds die Wertpapiere dann kauft, sondern es ist, bei Zugabflüssen meine ich, sondern es ist eben dieser Market Maker, der diese Wertpapiere am Kapitalmarkt beschaffen muss und diese in den ETF dann einliefert. Das heißt, für einen Langfristinvestor ist es mir egal, ob es dort viele Zu- und Abflüsse gibt, weil wenn es diese gibt, muss derjenige, der dafür verantwortlich ist, der eben in den ETF investiert hat oder aus dem ETF wieder sein Geld herausgenommen hat, zahlen, denn der Market Maker wird dafür, dass er Wertpapiere in den ETF einliefert, natürlich eine Gebühr verlangen. Die hängt damit zusammen, wie liquide die Wertpapiere sind, die in den ETF sind. Je liquider, desto höher wird im Zweifel diese Gebühr sein. Das nennt man dann üblicherweise die Geldbriefspanne. Und das ist dann aber ein Problem desjenigen, der den ETF kauft oder verkauft, und nicht ein Problem des langfristigen Halters des ETFs. Deswegen ist das ETF eine sehr schöne Lösung für Investoren, die langfristig in eine Assetklasse investieren. Und daher hat es auch eine gewisse Popularität. Nun, was bedeutet das Wort aktiv im ETF? Das war ja deine eigentliche Frage. Jetzt, ich habe das Wort ETF jetzt gerade
nochmal kurz beantwortet. Ja, ist vielleicht nochmal wieder zu rekapitulieren, was das eigentlich bedeutet. Genau.
Ja, weil in dem Wort ETF steckt nirgendwo das Wort passiv drin. Es hat gewisse Gründe, warum passive Fonds sehr geeignet sind dafür, im ETF-Mantel dargestellt zu sein. Aber es ist nicht notwendigerweise der Fall. Das heißt, eigentlich sagen wir nur, der Fonds ist börsengehandelt. Und im aktiven ETF ist es nun so, dass der Fondsmanager eben nicht einen Index abbildet, wie es beim passiven Investieren der Fall ist, sondern dass der Fondsmanager durchaus die Möglichkeit hat, Positionen einzugehen, die nicht im Index sind oder zum Beispiel Über- und Untergewichte gegenüber den Indexmitgliedern zu haben. Das hat auch gewisse Konsequenzen. Zum Beispiel muss man, wenn man das tut, eine gewisse Transparenz in dem Fonds bereitstellen, weil natürlich die Market Maker, die ich anfangs angesprochen habe, die müssen ja wissen, was sie da in den Fonds einliefern sollen und ausliefern sollen. Die müssen ja auch irgendwie eine Möglichkeit haben, einen Preis zu stellen. Es hat ja einen Unterschied, ob ich da 100 liquide US-Aktien habe oder, ich weiß nicht, 20 sehr illiquide Aktien aus den Schwellenländern. Das wird ja für jeden, der dafür die Geldbriefspanne bestimmen möchte, einen relativ großen Unterschied machen. Das heißt, ich muss eine gewisse Transparenz über diese Fonds haben, was übrigens ein aktiver Fonds nicht notwendigerweise hat, weil da weiß ja der Fondsmanager, was er kaufen muss, wenn er die Zuflüsse hat. Und das führt dann eben dazu, dass, was wir oft sehen, dass es Strategien jetzt in aktiven ETFs sind, die tendenziell sich durchaus an einem Index anlehnen. Das heißt, was man da oft findet, sind solche sogenannten Index-Enhanced-Strategien, die sehr ähnliche Charakteristiken wie der Index haben, aber dann in Details doch vom Index abweichen.
Okay, jetzt hast du gerade die aktiv verwalteten Fonds angesprochen. Hier gibt es ein ganzes Analyse-Team, die sind also riesig groß, die versuchen bestmögliche Anlage und Verwaltung meiner Gelder, um eben einen Basisindex, oder man sagt ja entsprechend, die haben auch eine Benchmark, die wollen die teilweise abbilden, aber auch schlagen. Das kann zum Beispiel mehr Rendite oder das kann auch weniger Risiko sein. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese passiven ETFs. Du hast schon gesagt, da ist ein Index, DAX, S&P 500, der wird einfach stumpf 1:1 abgebildet. Ich bin immer so gut wie der Index, kann nie besser, aber auch nicht schlechter sein. Kann man irgendwie sagen, mit diesen aktiven ETFs springt ihr so ein bisschen in die Mitte? Das heißt also, ihr versucht, ein bisschen besser zu sein als der Index, habt aber eben nicht diesen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand, den so ein aktiver Fonds hat?
Das kann man schon so sehen. Das stimmt. Die sind von so ihrem Risikoprofil. Ich kann ja auch das Risiko zur Benchmark messen. Also das relative Abweichungsrisiko zur Benchmark. Das Tolle an Risiken ist, ich kann ganz, ganz viele verschiedene Risikomaße nehmen und ich kann auch das Abweichungsrisiko zur Benchmark nehmen. Dann haben diese aktiven ETFs, so üblicherweise so Abweichungsrisiko zur Benchmark, man nennt das Tracking Error, zwischen 1-3%. Die passiven Fonds haben deutlich unter 0,5%. Die versuchen das ja so gering wie möglich zu halten. Und diese aktiven ETFs haben dann, wenn man sich so über den Markt anguckt, zwischen 1-3%. Aktive Fonds haben teilweise über 7%. Das heißt, das ist so. Und das sieht man übrigens auch in der Gebührenstruktur. Auch in der Gebührenstruktur liegen üblicherweise die aktiven ETFs so zwischen den sehr, sehr günstigen passiven ETFs und dann eben den aktiven Fonds.
Mhm. Und ja, für viele Anleger ist ja so ein passiver ETF, das haben wir hier auch schon immer wieder im Podcast gesagt, kann es die Basis oder auch das Rückgrat eines Depots sein. Darauf aufbauen kann man ja, wenn man entsprechend sich Portfolio mal aufgebaut hat mit ganzen Reihen von ETFs. Ob das jetzt der MSCI World ist, sei dahingestellt. Wir haben uns schon oft genug darüber unterhalten, dass der eigentlich nicht so worldmäßig ist, wie man sich jetzt eigentlich so denkt. Man könnte vielleicht auch sagen, ich nehme S&P 500, Stock 600, Emerging Markets. Ich bin so ein Freund der Core Satellite Strategie, habe mir also einen Kern aufgebaut und dann kann ich anfangen, zum Beispiel mit Themen-ETFs oder Einzelaktien entsprechend dann weiterzugehen, mehr Risiko, aber auch mehr Renditechance zu holen. Und wo an dieser Stelle, also Kern, Satellite, kann ich eure aktiven ETFs eigentlich einordnen? Ist das schon eher so ein bisschen mehr Sahne oder Kirsche auf der Sahne oder eher Basis?
Ich würde es eher als Basis bezeichnen. Eben wegen des geringen Abweichungsrisikos zur Benchmark ist das dann eben doch ein Kernportfolio-Bestandteil und sollte auch als ein solcher designt sein. Also wir haben das eindeutig so designt, dass es ein Kernportfolio-Baustein ist und da nur leichte Abweichungen sind. und vielleicht auch so ein bisschen, wie schauen wir uns die Abweichung an auf Einzeltitel-Ebene. Ja, da wollen wir eben jetzt auf der Aktienseite genau solche Aktien kaufen, die eine gute Kursdynamik haben, also günstig bewertet sind und dann eine starke Bilanzqualität. Und danach selektieren wir die Aktien. Aber wie gesagt, immer im Blick behalten, dass die Charakteristiken sich sehr ähnlich anfühlen wie die Benchmark, die wir dann eben auch zu starken gedenken.
Diversifikation ist ja das Stichwort an der Börse schlechthin. There's no free lunch, heißt es ja. Also es gibt nichts umsonst außer Diversifikation. Das heißt, ich streue breit meine Investitionen, bin dort dabei, wo es gut läuft, bin vielleicht nicht voll dabei, da wo es nicht so gut läuft, habe also, wie gesagt, möglichst breite Aufstreuung. Und das ist ja entsprechend das, was Sinn macht. Märkte, Unternehmen, wichtiger Faktor für langfristigen Erfolg, auch eben, um diese Risiken nicht überproportional abzubilden. Und wenn ihr jetzt mit eurem aktiven Ansatz innerhalb eines Index vielleicht etliche Werte da einfach mal rausnehmt, wenn ich das so richtig verstanden habe, kann man dann noch von einer ausreichenden Streuung sprechen? Oder nach dem Motto, nehmen wir mal an, ihr hättet zum Beispiel gesagt, bei, weiß nicht, S&P 500, die Nvidia fliegt jetzt raus, weil sie eben im Endeffekt nicht zum aktiven Ansatz passt, weil ihr sagt, nee, das macht jetzt hier keinen Sinn. Dann hätte man sich da ja schon einiger Renditepunkte beraubt, oder?
Ja, Diversifikation, ich stimme dir zu, ist das Wichtigste, was Investoren in ihrem Portfolio berücksichtigen sollten. Ganz, ganz elementarer Punkt, schau dir deine Risiken an und versuch die möglichst breit zu streuen. Da gibt es mehrere Ebenen, auf denen ich diversifizieren kann. Das eine, was du gerade sehr sinnvoll angesprochen hast, sind die Einzeltitel. Ich sollte über meine Einzeltitel streuen. Und da ist aber leider in letzter Zeit, sind die Indizes gar nicht mehr so breit diversifiziert, wie man sich das denkt. Jetzt zum Beispiel der MSCI Welt besteht so aus rund 1500 Titeln, 1600 Titeln. Wenn du dir aber anschaust, welche Titel den Index eigentlich bewegen, dann hast du einen davon gerade genannt, dann sind das so, knappes Dutzend. Das ist schon mal eine interessante Bemerkung. Das heißt, die anderen 1500, die dahinter kommen, die haben gar nicht mehr so viel Einfluss auf den Index. Das ist ja auch eine große Kritik der marktkapitalisierungsgewichteten Indizes zur jetzigen Zeit. Das heißt, auf die reine Titelanzahl zu schauen, gibt mir jetzt erstmal kein Bild danach, wie gut ich eigentlich wirklich diversifiziert bin. Da gibt es übrigens auch wieder, ich bin ja selbst Quant, selbst studierter Physiker nebenbei, da gibt es natürlich auch wieder Maße, mit denen ich das messen kann. Ich will jetzt hier keine Physikvorlesung machen, aber da gibt es sowas wie eine effektive Titelanzahl, wo ich berechnen kann, wie viele Titel eigentlich wirklich den Index treiben und welche Titel eigentlich gar nicht relevant sind. Also für die Fans von quantitativer Analyse unter den Hörern, das wäre dann eben der sogenannte Herfindahl-Index, falls ihr mal ein bisschen in die Welt des Quant absteigen wollt. Aber kommen wir mal zurück jetzt zur eigentlichen Ausgangsfrage. Es gibt natürlich auch andere Risiken, die ich in meinem Portfolio habe. Das sind sogenannte Stilfaktoren zum Beispiel. Man kennt das vielleicht von so Auswertung Value versus Growth. Also bin ich günstig bewertet oder kaufe ich tendenziell Wachstumsaktien? Das ist ein Maß, was sich als sehr, sehr wichtig herausgestellt hat, wenn ich Portfolien betrachte. Das heißt, ich kann ein nominal breit gestreutes Portfolio haben. Wenn das aber nur aus Wachstumsaktien besteht, dann werde ich in gewissen Marktszenarien, wie wir es zum Beispiel im Jahr 2022 gesehen haben, also diesen starken Anstieg der Inflation und dann auch der Zinsen gesehen haben, dann werde ich in dieser Marktphase wahrscheinlich sehr, sehr schlecht sich entwickeln. Und das ist übrigens etwas, auf das ich Investoren immer hinweisen will. Also auch wenn ich nominal zwischen den Titeln diversifiziert bin, wenn die alle aus dem gleichen Korb von diesen Zielfaktoren herauskommen, dann werde ich weniger Diversifikation haben, als ich das eigentlich in meinem Portfolio intendiert habe. Das heißt, die reine Titelanzahl per se ist erstmal nicht die Fragestellung. Aber ich gebe dir natürlich recht, man sollte viele Titel haben. Nebenbei haben auch so diese Strategien, die wir da als aktive Strategien haben, zwischen 200 und 500 Titeln, kommt ein bisschen auf das Risikoniveau an, auf dem wir das fahren. Aber also die sind schon breit gestreut, aber ja, man lässt einige Titel weg. Wie vermeide ich nun, dass ich eben genau diese eine Aktie, die den Index treibt, nicht habe? Naja, ich setze mir relative, wie wir im Englisch sagen, Constraints, also maximale Abweichung zur Benchmark. Also ich sage, auf einer Einzelaktie möchte ich maximal 1,5% übergewichtet oder 1,5% untergewichtet sein. Das heißt, selbst wenn ich auf dieser einen Aktie falsch liege, und man muss ja sagen, ein guter Portfolio-Manager liegt in 55% der Fälle richtig, ne? Und selbst wenn ich auf dieser einen Aktie falsch liege, dann dreht das nicht direkt mein Portfolio, sondern gut, dann habe ich da halt einen kleinen negativen Beitrag, relativ gesehen zum Index, aber kann das vielleicht mit anderen ausgleichen. Das ist übrigens auch ein Element der Diversifikation. Also es ist durchaus ein Element der Diversifikation zu sagen, ich möchte meine relativen Abweichungen auch breit streuen. Das ist übrigens ein ganz, ganz wesentliches Element, wenn ich solche Index-Enhanced-Strategien konstruiere, zu sagen, meine Abweichungsrisiken, auch die sollten breit gestreut sein. Das geht nicht nur nach oben, das geht nicht nur in den Titeln, die ich gegenüber dem Index übergewichte, das geht genauso in den Titeln, die ich gegenüber dem Index untergewichte, denn nicht dabei zu sein, sind die gleichen Opportunitätskosten, wie die falsche Aktie gekauft zu haben.
Okay, also aktive ETF heißt jetzt nicht, ihr habt nur noch eine Handvoll Aktien, sondern es bleiben noch ausreichend Titel übrig. Bei der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mich mit diesen aktiven ETFs auch ein bisschen auseinandergesetzt und dabei ist mir auch immer mal wieder dieser Begriff Multifaktor untergekommen. Ist das ein schönes Marketingwort oder was steckt wirklich dahinter?
Ja, ich habe es implizit schon zweimal gerade angesprochen. Mhm. Dann werde ich es jetzt mal wirklich definieren. Also ein Faktor ist erstmal etwas, was eine quantifizierbare Eigenschaft eines Wertpapiers ist. Nebenbei ist die Tatsache, dass eine Aktie ist, selbst auch ein Faktor. Das kann ich quantifizieren. Das steht nämlich in seinen Stammdaten drin. Der Aktienmarkt selbst ist damit ein Faktor. Und jeder, der, also ich meine, eine strategische Allokation in den Aktienmarkt hat, ist selbst ein Faktorinvestor. Ob er das weiß oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber solange ich in den Aktienmarkt investiert bin und das aufgrund einer strategischen Allokation mache und nicht nur zufällig Wertpapiere kaufe, von denen einige Aktien sind, bin ich ein Faktorinvestor. Aber dann hat sich eben in der akademischen Forschung eigentlich in der Mitte des letzten Jahrhunderts herausgestellt, dass es eben noch weitere Eigenschaften gibt. Ich habe schon vorhin an Bewertung versus Wachstumsaktien angesprochen. Das ist ein Faktor. Also günstige Bewertung ist übrigens ein Faktor, den findet man über alle Assetklassen. In allen Anlageklassen ist es so, dass langfristig, wichtig immer da langfristig gesehen, günstige Wertpapiere teurer schlagen. Kennen wir ja auch. Wenn ich eine Immobilie kaufe, dann möchte ich da auch nicht drüber überbezahlen. Dann werde ich da im Zweifel auch relativ deutlich gucken, dass ich da einen günstigen Preis mache. Das geht übrigens im Anleihemarkt, kann man das identifizieren. Das kann man im Aktienmarkt identifizieren. Das setzt sich eigentlich über alle Anlageklassen weg. Dann gibt es im Aktienmarkt den weiteren Faktor der Bilanzqualität. Es zeigt sich, dass Unternehmen mit starken Bilanzen und hoher Profitabilität solche Unternehmen schlagen, die tendenziell, sehr viel Fremdkapital auf der Bilanz liegen haben und nicht sehr profitabel sind. Das klingt jetzt auch erstmal einleuchtend, wenn man ehrlich ist, ist aber auch wirklich, kann man auch wirklich empirisch nachweisen, dass das der Fall ist. Und dann gibt es noch den wesentlichen Faktor des Momentums. Der ist immer etwas schwieriger zu erklären. Momentum ist das, was ich vorhin mit Kursdynamik gesagt habe. Aktien, die, und übrigens auch nicht nur Aktien, sondern im Allgemeinen Wertpapiere, die kurzfristig eine gute Kursdynamik haben, neigen dazu, diese Kursdynamik fortzusetzen. Das erklärt man oft mit psychologischen Gründen. Das psychologische Argument dahinter ist so ein bisschen das, was wir in der Psychologie Anchoring nennen. Kleiner Tipp nebenbei, bei jeder Gehaltsverhandlung sollte man ja derjenige sein, der als erstes eine Zahl nennt. Denn an dieser Zahl wird sich dann immer danach orientiert. Also dann geht man dann vielleicht 10% runter oder hoch von dieser Zahl. Das ist das, was wir Anchoring nennen im Kopf. Da gibt es ja auch wirklich eine Menge Studien zu. Völlig irrelevante Dinge, wenn ich sozusagen frage, wenn ich vorher eine Zahl nenne, nach dem Motto, auf einem Fußballspiel sind 22 Spieler und hinterher frage, wie viel Lose sind in diesem Lostopf, dann werden die Leute sich an dieser 22 orientieren. Es ist wirklich, also gibt ganz, ganz viele Studien, dass unser Gehirn in die Richtung funktioniert. Das können wir auch leider nicht so richtig ausschließen, diese Biases. Aber das auf den Aktienmarkt transformiert heißt, wenn eine Aktie heute 100 Euro wert ist, dann schauen die Leute, oh, ist eine positive Nachricht, dann sollte sie wahrscheinlich 105 Euro wert sein oder so. Und das führt dann eben dazu, dass diese Kurs, also dass Informationen zu langsam verarbeitet werden und tendenziell man so ein bisschen dieses Phänomen hat, dass sich Kursdynamiken erst langsam einstellen. Das heißt, dass die Aktie dann nicht einfach 30% nach oben springt, sondern diese 30% halt so stückweise macht, wenn es jetzt eine positive Nachricht gibt. Gibt natürlich auch größere Sprünge, aber das ist das eben, was man so allgemein als Momentum bezeichnet. So. Und das sind eigentlich drei sehr, sehr wesentliche Faktoren. Und diese kann man nutzen, um sozusagen noch mehr Wert im Portfolio generieren zu wollen. Das ist übrigens, Mehrwert kann da beides heißen, Risikoreduktion oder durchaus auch Ertragserhöhung. Denn diese Faktoren sind langfristig eben mit einem Mehrertrag assoziiert.
Jetzt macht ihr euch ja, höre ich ja schon raus, doch eine ganze Menge Arbeit, um diese ETFs eben aktiv zu gestalten, zu managen, würde ich jetzt sogar mal sagen. Das wird ja sicherlich auch was kosten. Wie sind denn hier die durchschnittlichen Gebühren und lohnt sich das Ganze dann entsprechend auch für den Anleger, weil im Endeffekt Gebühren schmälern ja logischerweise auch dann die Rendite?
Der Anleger sollte bei allen Themen immer auf die Nachkostenrendite schauen. Das ist eindeutig der Fall. Man muss sagen, wir sind mit unseren Gebühren üblicherweise eher am passiven als am aktiven Investieren. Also Wir nehmen jetzt zum Beispiel für diese aktiven Strategien also um die 0,3%, also 30 Basispunkte. Gut, und wenn jetzt die Strategie, was sie langfristig getan hat, den Markt eben mit mehr als 1% schlägt, dann bleibt da durchaus noch einiges für den Investor übrig. Und das ist genau das, auf das man schauen kann. Wenn ich nach Kosten eben vor dem Markt liege, dann ist das sicherlich etwas Angenehmes.
0,3, das klingt wirklich fair. Jetzt mal zur Einordnung für euch, liebe Zuhörer und Zuhörer. Und Art, vielleicht kannst du mir da auch beipflichten oder mich korrigieren. Ich würde mal sagen, so ein ganz passiver ETF, der hat so 0,05 bis 0,1 und ein aktiver Fonds, da liegen wir schon eher so bei 1,5 bis 2,0, nur so zum Vergleich. Siehst du das auch so?
Ja, passive Strategien, je nachdem, was sie so abbilden, können auch durchaus mal bis 0,4, 0,5 sein, gerade wenn es ins Thematische geht, wenn es in etwas schwierigere Märkte wie Schwellenländer und Ähnliches geht, da nehmen die Preise so ein bisschen zu. Aber ja, also für einen ganz liquiden Indizes würde ich dir da zustimmen. Interessanterweise für Welt-ETFs, die tendieren dazu, etwas teurer zu sein, wenn man sich das anschaut. Aber im Großen und Ganzen stimme ich dir völlig zu.
Jetzt ist die Bundestagswahl vorbei. Eine neue Regierung haben wir noch nicht, dauert noch ein bisschen. Das Thema private Altersvorsorge wird aber hoffentlich im Koalitionsvertrag stehen. Das ist ja knapp gescheitert an der Scheitern der Ampelkoalition. Wie ist denn hier eure Einschätzung? Werden aktive ETFs oder vielleicht ETFs allgemein in einem vielleicht steuerbegünstigten Altersvorsorgedepot dann auch Berücksichtigung finden? Was sind da eure Hoffnungen und habt ihr da vielleicht auch Einflussmöglichkeiten?
Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr, dass wir den Deutschen die Möglichkeit geben, an den internationalen Kapitalmärkten zu partizipieren. Wir sehen ja in anderen Ländern, dass das wesentlich deutlicher ausgeprägt ist, dass eben, und in anderen Ländern heißt nicht nur die USA nebenbei, das heißt auch zum Beispiel die skandinavischen Länder, die haben ja selbst ein Altersvorsorgesystem, was auch sehr auf Kapitalmärkte ausgerichtet ist. Und ich kann nur an jeden appellieren, frühzeitig und langfristig in die Aktienmärkte zu investieren. Das ist etwas, was in unserem Wirtschaftssystem einfach ein ganz, ganz wesentliches Element ist, Kapitalaufbau durch eben diesen Zinseszinseffekt. Und man sagt immer schön im Markt, time in the market beats timing the market. Also ich möchte lange investiert sein und ich möchte nicht versuchen, rein raus, je nachdem, sondern ich möchte ganz, ganz lange im Kapitalmarkt investiert sein. Und da ist natürlich so ein Altersvorsorgeprodukt genau das Richtige. Je früher ich damit anfange und wenn ich ja so ein gewisses Nudge vom Staat bekomme, dass das steuervergünstigt ist, jeder spart gern Steuern, dann ist das natürlich etwas, was eine super, super Incentivierung für alle Anleger ist, sich da frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich hoffe es nur. Dass wir jetzt da selber so viele Kontakte haben, muss ich sagen, das ist jetzt nicht so unser Beritt, ehrlich gesagt, aber jeden, den ich treffe, kann ich nur dazu aufrufen, langfristig, und da geht es gar nicht um unsere ETFs oder sonst was, aber langfristig sich zu überlegen, wie kann ich in dem Kapitalmarkt investiert sein. Das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz, ja, ganz, ganz elementare Säule der Altersvorsorge. Überleg dir, dass du an den Kapitalmärkten profitieren kannst.
Ja, weil es ja auch gar nicht so schwierig ist. Also ich hatte hier sogar noch einen Artikel von der FAZ vorliegen, da hat sich ein Frankfurter Professor nochmal wieder mit dem Thema auseinandergesetzt, hat Tausende von Leuten befragt, auch in tiefen Interviews. Und das Interessante ist, die meisten haben gesagt, sie sind in der Finanzbranche nicht aktiv, weil es ihnen zu schwierig ist, weil sie denken, man muss dafür Profiwissen haben. Aber sagen wir mal ehrlich, ich öffne ein Depot und spare ein ETF, dann habe ich schon mal die halbe Miete, oder?
Richtig. Also aus meiner Sicht ist der Kauf eines Autos wesentlich komplexer als die Anlage in ETFs. Und wenn ich mir anschaue, schaffen Autokauf auch viele, dann sollte die ETF-Anlage durchaus möglich sein, ja.
Ja, ich habe letztes Mal gelesen, ich glaube, beim VW Golf gibt es immer noch 40 Seiten Aufpreisliste. Also da kann man sich. Aber das macht halt mehr Spaß teilweise, ne? Finanzen und die Deutschen ist nicht so ein Lieblingsthema. Aber die Sparquote ist hoch. Und man muss ja auch nicht immer alles investieren, ne? Alle Dinge immer mit 0 oder 100. Also es reicht ja schon, wenn ich mal anfange mit 50 Euro, 100 Euro im Monat einfach mal loslegen und dann gucken, wie es sich entwickelt. Das kann ja auch echt Spaß machen. Erhard, Abschlussfrage. Die ETF-Branche, ihr seid sehr innovativ. Aktive ETFs sind sogar noch verhältnismäßig neu, habe ich zumindest den Eindruck. Korrigiere mich gerne. Wo siehst du die ETF-Branche in der Zukunft? Welche Entwicklungen können da noch auf uns warten?
Generell kann man ja immer so ein bisschen in die USA schauen. Es ist so ein kleines Phänomen, das, was in Europa passiert, 5 bis 10 Jahre vorher in den USA passiert ist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was in den USA passiert ist, dann sehen wir, dass da deutlich mehr aktive ETFs noch lanciert wurden. Das heißt, in den USA ist dieses Thema aktive ETFs schon deutlich weiter verbreitet, als es in Europa ist. Das heißt, ja, wie du sagst, ich gehe auch davon aus, dass wir mehr aktive ETFs in Europa sehen werden und da auch nochmal innovativere Strategien sehen werden. was natürlich für Investoren ein angenehmes Spielfeld ist. Das heißt, ich habe einfach mehr Wahlmöglichkeiten. Gut, es erhöht natürlich auch die Qual der Wahl, aber ich kann mehr vielleicht sinnvolle Screenings vorher machen oder ähnliches und daher dann auch entscheiden, welche ETFs ich nehmen will. Generell ist das aus meiner Sicht eine sehr zu begrüßende Dynamik, weil natürlich das ETF einfach ein sehr effizientes Vehikel für Investoren zum langfristigen Sparen ist.
Okay, dann lass mich unsere Ergebnisse oder unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammenfassen. Du hast es gerade nochmal wunderbar gesagt, ETFs sind eine wunderbare Möglichkeit, eben um ganz einfach erstmal meine ersten Schritte in den Kapitalmärkten zu machen, mit dem ich kann ich wunderbar ein Kernportfolio aufbauen. Mit dem aktiven ETFs schlagt dir nun so ein bisschen die Bresche zwischen den komplett passiven, die also einfach nur stumpfen Index abbilden, egal ob dann im Endeffekt hier die Magnificent Seven da im Endeffekt nachher 30% Anteil an einem ETF haben, also nichts mit Diversifikation. Und auf der anderen Seite die komplett aktiv gemanagten Fonds, die aber natürlich höhere Gebühren aufweisen. Das knappst natürlich an meiner Rendite, muss man sagen. Indem ihr euch verschiedene Faktoren anschaut. Du hattest zum Beispiel gesagt Momentum oder indem ich mir die Bilanz eines Unternehmens anschaue oder ähnliches und da versuche, gute, ja, ich sag mal, Faktoren rauszufinden, die langfristig von Erfolg sind und die dann entsprechend schaffen, diese ja, passiven ETFs nochmal ein bisschen zu verbessern, mit dem Ziel, mehr Rendite oder auch weniger Risiko da reinzuholen. Ja, und dann würde ich sagen, Erhard, vielen Dank für die Einblicke in dieses spannende Thema.
Ich danke dir für die Zeit und ich danke den Hörern fürs Interesse.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir konnten euch mal diese spannende Anlageklasse der aktiven ETFs vielleicht für die Portfolio-Beisteuerung näher bringen. Wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert gleich unseren Kanal. Und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dann gerne einfach an wertpapiere@dzbank.de. Beachte an dieser Stelle bitte unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch in die Shownotes gepackt, ebenso wie die Adresse von Invesco, unseres Gastes hier. Schaut euch ja gerne mal auf der Internetseite um, was die euch da anbieten können. Und dann wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.